die Jahreslosung. Gott spricht, ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. Das nur nochmal zur Erinnerung. Wir sind immer noch beim Buch Esra. Das sieht hier auf der Folie ein bisschen blass aus. Das war beim letzten Mal bei der Präsentation schon so. Macht aber nichts. Ihr wisst es ja, wir sind noch mit Esra unterwegs. Hier habe ich nochmal ganz schnell die wichtigen Standardsachen aufgeschrieben. 772 vor Christi Geburt, Deportation der 10 Nordstämme durch die Assyrer. Über 100 Jahre später wird auch das jüdische Volk von den Babyloniern entführt. Babylonier legen Jerusalem in Schutt und Asche. Und dann 539 die Zeitenwende. Die Perser unter Kyros stürzen die Babylonier und dann ein Jahr später die erste Heimkehrwelle unter Serubabel nach Jerusalem. 458 vor Christi, zweite Heimkehrwelle, die Esra anführt, und 445 die dritte Heimkehrwelle unter der Leitung von Nehemia. In drei Wellen sind sie weggeführt worden und in drei Wellen werden sie wieder heimgeführt. Das ist, wie Gott Geschichte schreibt. Das Buch Esra, was hat es mit mir zu tun? Das ist ja ganz wichtig. Wir können es als Geschichte lesen. Absolut spannend, wie Gott in der Geschichte handelt. Aber ich will was heute und jetzt für mich zum Abbeißen haben. Und dann nochmal so als erstes, was es mir sagt. Esra heißt, der Herr hilft. Das ist ein Name, nicht? Die Mutter ruft, der Herr hilft, komm zum Essen. Die Mutter ruft, der Herr hilft, beim Essen wird nicht in der Nase gebohrt. Es wurde ja immer ausgerufen, die Größe und die Güte Gottes. Das Zweite, was mir wichtig war, was wir behalten sollten, ist, das Wort Juden leitet sich vom hebräischen Yehudi ab und stammt von dem Wort loben, preisen oder auch danken. Immer wenn wir das hören, hier vorne hat das Volk Juda gestanden, die gelobt und gepriesen haben. Und es ist so, als hätte ich euch auch gehört. Und Paulus sagt ja, die am Herzen beschnitten sind, das sind die wahren Juden, die von Neuem geboren worden sind. Und unsere Hauptberufung ist, Gott zu loben und zu preisen. Unser Leben soll da ein einziger Lobpreis sein für Gottes Güte. Na, ich wollte jetzt keine Bußpredigt halten über unser Versagen. Also hier habe ich noch einen Menschen. Also im Neuen Testament habe ich gerade schon gesagt. Und jetzt die Frage, was hat der Tempelbau, den wir ansehen, mit uns, mit mir, in meinem geistlichen Leben zu tun? Und da gibt es eine Menge Parallelen. Als ich das letzte Mal darüber gepredigt habe, und Birol hat es ja nochmal wunderbar zusammengefasst, hatte ich darauf hingewiesen, dass zwischen all dem ganzen Chaos der Rückführung und des Aufbaus und der Widerstände die Propheten aufgestanden sind und geweissagt haben, Haggai und Zacharja. Sie haben ganz neu Mut gemacht, den Tempelbau wieder anzufangen. Und eigentlich müsste ich jetzt mal fragen, wer war am Dienstag mit im Seminar, das Kai gehalten hat unten, mal Hände hoch. So, ihr habt ja jetzt alle geübt, wie man prophezeit. Was habt ihr heute bekommen? Seid ihr in den Gottesdienst gekommen und habt euch hingesetzt und sagt, Herr Jesus, wenn du der Gemeinde oder meinem Nächsten was sagen will, dann gebrauche mich doch heute mal. Wer hat so gebetet heute? Feiglinge, wenigstens ein. Ja, versteht ihr, was nützt das Seminar, das Kai so hält, wo er uns ermutigt, Bilder zu kriegen und du kommst am nächsten Sonntag hier genauso schlaff rein wie sonst auch. Hier stimmt was nicht mit uns, merkt ihr? Willkommen im Club, so bin ich auch. Ich möchte euch nochmal herausrufen, ohne dass wir das prophetische Wort wirklich achten, ohne dass Prophezeiung wirklich regelmäßig kommt, die konkreter wird, wo wir geschult werden, wo wir dran reifen können, werden wir als Gemeinde nicht vorankommen. Ich glaube zutiefst, dass in jeder Predigt, wenn sie von Gott gehört worden ist, prophetisches Reden drin ist. Aber was nützt das Seminar? Ihr könnt euch den nächsten Dienstag komplett streichen. Nichts gegen dich, Kai, du hast das gut gemacht, ja? Versteht ihr? Guckt euch lieber, ich glaube, ihr ein Fußballspiel läuft, ja? Bayern München, weiß ich nicht, oder läuft da am Mittwoch, weiß ich nicht. Egal. Legt euch mit einer Flasche Rotwein irgendwo in der Ecke, ihr tut genauso gut. Aber bitte kommt nicht und hört euch das Seminar an, macht eine kleine Lektion und dann macht er genauso weiter wie bisher. Das geht nicht. Das kannst du absolut knicken. Du wirst innerlich nur fett und wer fett wird, der stirbt viel früher, als er soll. Das war jetzt geistlich gesehen, nicht? Ich grüße alle, die zugenommen haben, so wie ich, die letzten Jahre fast 30 Kilo. Ja, seht ihr, ihr glaubt gar nichts, ja? Aber ich könnte euch die Waage zeigen. Ich will mein Hemd jetzt über der Hose weiterlassen, sonst könntet ihr das sehen. Versteht ihr? Aber wir neigen an geistlicher Fettsucht. Das war absolut notwendig und jetzt komme ich wieder aus dieser Zeit, wenn wir wirklich als Gemeinde geistlich wachsen wollen, wenn wir wirklich als persönliche Nachfolger Jesu in dem Lobpreis als echte geistliche Juden leben wollen, dann brauchen wir das prophetische Reden. Warum? Weil wir Ermutigung brauchen. Wir brauchen die Ermutigung von Gott persönlich und nicht durch einen Pastor, der predigt und am Montag hast du wieder vergessen. Geht mir auch so. Also, hier nochmal zur Erinnerung und jetzt gehe ich auf die Zielgerade von dem, wo ich eigentlich heute hin will. Wir beginnen nämlich jetzt mit dem 6. Kapitel der erneuten Auftragsbestätigung. Und hier lese ich zunächst den Text Kapitel 6, Vers 1 bis 7. Da befahl der König Darius, dass man nachforschen sollte im Haus der Schriften, wo in Babel die Schätze aufbewahrt wurden. Da fand sich in Achmeta, in der Festung, die in der Provinz Medien liegt, eine Schriftrolle, auf der geschrieben stand. Aufzeichnung. Doppelpunkt. Im ersten Jahr des Königs Kyros befahl der König Kyros, das Haus Gottes in Jerusalem wieder aufzubauen, als eine Stätte, an der man opfert, und seinen Grund zu legen. Seine Höhe 60 Ellen und seine Breite auch 60 Ellen und drei Schichten von behauenen Steinen und eine Schicht von Holz und die Kosten sollten vom Hause des Königs getragen werden. Auch sollte man zurückgeben die goldenen und silbernen Geräte des Hauses Gottes, die Nebukadnezar aus dem Tempel zu Jerusalem weggenommen und nach Babel gebracht hat. Alles soll wieder in den Tempel zu Jerusalem an seine Stätte kommen. Du sollst es niederlegen im Hause Gottes. Darum Tattenai, Statthalter jenseits des Euphrats und Shetar Bosnai und eure Genossen, ihr Beamten von jenseits des Euphrat, haltet euch fern von dort. Lasst sie arbeiten an diesem Haus Gottes. Der Statthalter der Juden und die Ältesten der Juden mögen das Haus Gottes an seiner früheren Stätte wieder aufbauen. Wow! Das Erste, was mir beim überflächlichen Lesen so kommt, der Staat hat komplett bezahlt. Die Gemeinde brauchte kein Opfergeld zusammenlegen, damit die Heizkosten bezahlt werden, dass das Baumaterial ran geschafft worden ist. Der Staat hat komplett gezahlt. Also das wäre nochmal eine Herausforderung. Dieses prophetische Wort hätte ich gerne auch. Das wäre das Oberflächliche. Das ist sicher eine große Ermutigung. Aber ich will ja wissen, was hat das mit mir, mit meinem Leben zu tun? Was hat es mit unserer Gemeinde, mit der christlichen Gemeinde in Deutschland, in Berlin zu tun? Und hier will ich einige Dinge uns versuchen zu heben. Als erstes Aufbau der Stätte, an der man opfert, an seiner früheren Stadt. Da stand es doch. Im ersten Jahr des Königs Kyros befahl der König Kyros, das Haus Gottes in Jerusalem wieder aufzubauen als eine Stätte, an der man opfert. An gleicher Stelle. Das Erste, was mir das sagt, Gott bereuen seine Berufungen nicht. So steht es geschrieben von Paulus, und er entwickelt das ja im Römer Kapitel 11, dass wir alle komisch geprägt sind. Wir alle sind Sünder, wir alle gehen unserem eigenen Dickkopf nach, wir alle drehen unser eigenes Ding. Und dann spricht er im 11. Kapitel, aber Gott gereuen seine Berufung nicht. Also wenn du in der letzten Woche wenig Zeit genommen hast, ihn zu loben und zu preisen, kannst du natürlich sagen, naja, jetzt wird Gott Druck machen. Nein, die Berufung, dass du als Jude berufen bist, zum Lob Gottes zu leben, da hat sich nichts dran verändert. Ich habe so gedacht, mein Versagen, am letzten Sonntag habe ich ja groß ausgetönt, ich werde versuchen, wenigstens 2 Stunden in der Woche oben im Gebetsraum zu verbringen. Was meinst du, wie viele ich da oben geschafft habe? Will ich jetzt nicht drüber reden, aber die Niederlage ist kolossal gewesen, weil überall dieses Zerren war, ich wollte und ich habe es nicht geschafft. Und trotzdem steht, die Berufung Gottes steht, an gleicher Stelle soll das wieder aufgebaut werden. Das ist mir so ganz besonders wichtig, Gott gereuen seine Berufung nicht. Wenn du zum Lob berufen worden bist, wenn du als Evangelist berufen worden bist, wenn du als Diakon berufen worden bist und hast permanent irgendwo versagt, Gott sagt, ich bin nach wie vor mit dir unterwegs. Das ist doch gut, oder? An gleicher Stelle soll der Tempel wieder aufgebaut werden. So, und jetzt die Frage, wie soll das geschehen? Ja. Da wird doch gesagt, in Jerusalem wieder aufzubauen als eine Stätte, an der man opfert. Habe ich gedacht. Hier denkt im ersten Moment jeder an die roten Beutel, die gleich durch die Reihen gehen. Es ist nicht ganz verkehrt. Opfer bedeutet ja, dass du nicht irgendwo sagst, ach, spielt keine Rolle, ob ich jetzt ein höheres Trinkgeld gebe oder nicht, legen wir beiseite. Geht ja manchmal so, dass du sagst, okay, ob der Spritpreis jetzt 10 Cent höher oder niedriger ist, ich muss tanken, also fahre ich hin, egal, vergessen wir. Sondern Opfer bedeutet, es kostet was. Und ich habe mir so vorgestellt, wie das damals in der jüdischen Gemeinde so war. Du hast in der Familie Nachwuchs bei den Schafen bekommen. Und du kriegst so ein kleines, süßes Lämpchen. Nennst das noch Oskar. Du fütterst Oskar mit der Flasche. Du ziehst es groß und streichelst das. Du bist als Kind in Oskar verliebt, bis zum geht nicht mehr. Und dann eines Tages sagt der Vater, so, jetzt bringen wir Oskar zum Tempel. Und es wird dort geschlachtet für unsere Sünden. Ich habe gedacht, ja, wir sind nicht bei den Ablasszahlungen, nicht? Da will ich gar nicht hin. Aber damals kostete das was. Wo du sagst, es ist okay. Wenn ich mein Leben anständig gelebt hätte, könnte Oskar mit mir noch groß werden. Das hatte seinen Preis. Und der Preis war sichtbar. Der war nachvollziehbar. Wie schnell gehen wir mit unserem sündigen Leben um? Ach, Herr Jesus, bitte vergib mir. Bitte sieh das nicht so pingelig. Ich habe mal wieder versagt. Ich habe wieder über den Nachbarn komisch geredet. Hab dies oder jenes mal getan. Es kostet uns ja nichts mehr. Jesus ist dafür gestorben, ihr Lieben. Und ich denke, das habe ich oft im Alltag wieder vergessen. Oder ich nehme die Gnade so billig. Ich habe mir gefragt, wenn Oskar mit mir groß geworden wäre, wie wäre mein Opfer gewesen? Aber bevor wir in den materialistischen Teil übergehen, ich möchte nochmal wieder den Begriff Juden hochnehmen, Gott loben. Wenn ich nämlich im Psalm 50 hineinschaue, da wird was zu diesem Lob gesagt, dass wir Gott loben sollen, dass wir ihn anbeten sollen. Da steht im 23. Vers, wer Dank opfert, der preist mich. Und da ist der Weg, dass der Herr ihm zeigt, das Heil Gottes. Ich glaube, wir kommen nur dann wieder dahin, das Heil Gottes ernst zu nehmen, wenn wir ein Leben in absoluter Dankbarkeit und lobpreismäßig vor Gott leben. Wir hatten das ja heute schon mal mehrfach mit der Politik. Was habe ich mich in den letzten Tagen oft echauffiert über unsere politische Situation? Ich konnte manchmal keine Nachrichten mehr hören, so habe ich mich geärgert. Ich wäre auf den Trip gekommen, wie meine Mutter sagte, alle in einen Sack, Knüppel raus und du triffst immer den Richtigen. Das war meine Rede, aber ich bin nicht dazu durchgedrungen zu sagen, danke Herr Jesus, dass wir nicht einen Kim aus Nordkorea haben. Danke, dass die Hitlerzeit so lange schon vorbei ist. Danke, dass ich hier frei leben kann. Danke, Herr Jesus, in welchem wunderbaren Leben ich unterwegs sein darf. Dabei habe ich geschimpft wie ein Rohrspatz. Wenn die Nachrichten kamen, habe ich ausgeschaltet, habe ich gesagt, ich kann euch nicht mehr hören. Seid ihr denn zu doof, eine Regierung zu machen? Wie wollt ihr dann unser Volk regieren? Das waren meine Reden. Und anstatt dankbar zu sein für das, was Gott mir jeden Tag gibt in unserem Land. Dann habe ich mich über den Verkehr aufgeregt. Also ich hab immer Gründe gefunden. Ich dachte, ich bin ein echter Berliner, aber bin ich noch nicht. Ich bin noch schlimmer. Versteht ihr? Ich möchte lernen, wieder Dank zu opfern. Und das kostet was. Ein Opfer ist nicht nur dann, wenn gerade die Sonne scheint und ich stehe auf, Halleluja, was ein schönes Wetter heute. Danke, Jesus. Nee, danken heißt auch, wenn es regnet. Danken heißt es, wenn es minus 20 Grad sind und mir gerade die Heizung ausfällt. Danke, Herr Jesus, dass ich nicht bei den Raubrittern bin, dass ich wenigstens eine Doppelverglasung habe, dann ist es drin nicht so kalt wie draußen. Ja? Verstehst du, dass ich meinen Blick verändere? Gott ist der gleiche gestern, heute und in alle Ewigkeit. Und Opfer kostet was. Und Dankopfern kostet dich was. Aber lass uns doch da hineinwachsen als Gemeinde, dass im Tempel wieder gelobt und gepriesen wird und geopfert wird. Das lese ich von Esra. Das war die Erinnerung dran, weswegen der Tempel sein sollte, damit gelobt und gepriesen und gedankt werden konnte. Kleine Klammer auf. Wenn die Statistik stimmt, kommen in Berlin weniger als 2% sonntagsmorgens zum Gottesdienst. Wir sind eine klassische Unreached People Group nach Missionsanalysen. Stattdessen stehen wir beim Bäcker, jagen die Hunde durch den Wald und joggen wie die Wilden. Die treffe ich morgens immer, wenn ich hierher fahre. Ja, zwischendurch habe ich auch mal ein bisschen Appetit auf ein Schokocroissant. Hat man ein bisschen mehr von als eine kleine Matze, nicht? Verstehst du, wie wir unterwegs sind? Aber ich frage mich manchmal, habe ich wirklich das Bestreben, Sonntag um 10 Uhr, egal ob es um 10 Uhr oder um 7 Uhr, zu kommen, um Gott zu loben und zu ehren, dass er mich die ganze Woche durchgetragen hat. Wenn ich zu nichts gekommen bin in der stillen Zeit, dann doch wenigstens Sonntag 10 Uhr. Und wenn hier vorne gesungen wird, dass ich nicht erst warte, was stimmen die an, sondern dann bin ich vorher schon aufgebetet hier drin, sage Jesus, jetzt haben wir Zeit miteinander. Ich habe Audienz bei dir. Meine jüngste Tochter macht momentan eine Exkursion mit nach Rom. Und dann habe ich gesagt, also wenn du zum Papst kommst, kommt sie nicht hin, nicht? Aber ich habe gesagt, also kann ja sein, du triffst ihn beim Aldi oder so. Dann bestellst du einen schönen Gruß, ich würde auch mal gern bei ihm vorbeikommen. Aber ich glaube, ich würde mich richtig stylen. Ich würde mich zusammennehmen, ich würde auf meine Wortwahl achten, um eine Audienz bei ihm zu haben. Vielleicht müsste ich das ein halbes Jahr lang vorplanen. Überleg mal, Gott hat den Sonntag geschaffen, dass du jeden Sonntag einmal Audienz haben darfst, wenn du die ganze Woche es nicht gepackt hast. Ist das ein Hammer? Der große Gott, der Himmel und Erde gemacht hat? Kannst du dich darüber noch freuen? Oder sagst du, ach, eigentlich würde ich gerne heute liegen bleiben. Ja, ich meine, ich habe gestern auch bis 12:30 Sportstudio geguckt, aber für mich ist Gottesdienst wichtig. Wenn ich Sport gucke, dann kann ich erst recht sonntags um 10 Uhr hier aufschlagen. Mutter hat immer gesagt, gehörst du dazu, dann gehst du auch. Hat sich ganz tief eingeprägt. Nebenbei, da war das Fußball, ich will jetzt nicht schwafeln, ich will den zweiten Teil aufmachen. Einen festen Grund legen. Auch das wird nochmal extra schriftlich uns gegeben. Im ersten Jahr des Königs Kyros befahl König Kyros, das Haus Gottes in Jerusalem wieder aufzubauen und die Stätte, an der man opfert, und seinen Grund zu legen. Kommt mir natürlich für unsere Zeit direkt der Korintherbrief ins Gedächtnis, 1. Korinther 3, Vers 11. Einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Christus Jesus. Ich glaube, wir müssen in unserer christlichen Gesellschaft, im christlichen Abendland, in der Gemeinde, Paul muss wieder viel mehr hin zurückkommen, dahin kommen, dass Jesus Christus die Basis ist und auf der baut sich alles auf. Ich habe nämlich so festgestellt, das wirst du mir sicher bestätigen, wenn man mal Theologie studiert, man geht in die Kirchengeschichte, wie sich die Theologie verändert hat. Hast du Krisenzeiten, spielt die Offenbarung wieder eine große Rolle. Hast du Leid, dann liest du Hiob. Denkst du an die Kleiderordnung, wenn nichts anderes los ist, dann wird der lange Rock und der Zopf wieder wichtig sein. Und gegebenenfalls, wenn es ganz besonders wenig passiert in der Gemeinde, werden die Kopftücher wichtig. Theologie verändert sich von der Blickrichtung her, aber der Grundstein heißt Jesus Christus, mein Erlöser. Wenn das wieder Basis würde bei uns, unser Leben wäre anders. Wir würden uns weniger kontrollieren, was man alles darf oder nicht darf. Ich gebe euch ein gutes Beispiel. Ich war gerade frisch geschlagener Jugendleiter mit Anfang 20 Jahren und wir machten mit einer amerikanischen Gruppe eine Reise. Das war in den 70er Jahren, da merkt ihr, wie alt ich bin, nach Schweden. Treffen mit einer schwedischen Gemeinde. Und ich werde es nie vergessen, wir hatten schönes Sonnenwetter, wir gehen an den Strand und das Erste, was passierte, die ganzen schwedischen Mädels, die ganzen frommen Mädels, legten ihr Oberteil vom Bikini ab und liefen oben ohne rum. Ich habe gedacht, wo sind die denn zu Hause? Die Amis, die haben fast den Kopf in den Sand gesteckt. Ich meine, ich habe wenigstens noch hingeguckt, aber versteht ihr? Die waren in einer ganz anderen Tradition. Für die spielte das gar nicht die große Rolle. Für uns wäre das undenkbar gewesen. Und für die Amis noch mehr. Dann kriegst du amerikanischen Besuch und denkst, na, wie wäre das mit einem bisschen Wodka? So zum Nachtisch schon Niederdrücker, wie man in Bayern sagt. Gehst du nach Polen? Versteht ihr? Die einen sind so erzogen, die anderen so, aber die Basis, der Grund, Jesus Christus, das ist das Basiswerk. Davon müssen wir ausdenken und müssen wir umgehen. Und das hängt mit der Liebe zusammen, mit der wir umgehen. So wie wir geliebt worden sind, sollten wir lieben. Und dann kann man über Theologie, über alle Dinge reden. Dann bin ich dafür, dass man sich keusch anzieht. Da bin ich dafür, dass man nicht säuft. Da bin ich dafür, dass man bestimmte Standards einhält. Aber wenn die Basis nicht stimmt, dann bist du nur bei der Theologie und schlägst den anderen tot. Ohne Liebe geht's nicht. Einen festen Grund legen, das war der Befehl, den Kyros gegeben hatte. Ohne den richtigen Grund zu legen, sage ich mal, geht gar nichts. Ich will uns nochmal dran erinnern und dich fragen, glaubst du wirklich dran? Ausschnitt aus dem Apostolikum. Ich glaube an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes und am dritten Tage auferstanden von den Toten. Aufgefahren in den Himmel, er sitzt zur Rechten Gottes des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Glaubst du das? Dann frage ich mich, warum unser Leben oft so flach ist. Ich lese das, ich sage, ich glaube das, aber mein Glaube misst sich an den Taten, wie ich durch den Tag gehe. Als ich das mir aus dem Internet mal wieder so auf die Folie gezogen habe, damit ich es nicht niederschreiben musste, erspart man sich die Rechtschreibfehler, habe ich gedacht, glaube ich das wirklich? Ich meine jetzt nicht, weiß ich das wirklich, sondern glaube ich das wirklich? Denk drüber nach. Wenn ich es wirklich glauben würde, wäre meine missionarische Kraft eine andere. Weil ich würde sagen, wie geht das mit den Menschen, die draußen in der Stadt nicht mehr wissen, was rechts und links ist? Ich habe noch was weiter. Die Abmessungen sollten beachtet werden. Auch das kriegten sie nochmal schriftlich in der Wiederholung. Kyros hatte das gesagt und zig Jahre später wird es in der Schriftrolle nochmal festgeschrieben. Seine Höhe sollen 60 Ellen und seine Breite auch 60 Ellen und drei Schichten von behauenen Steinen und eine Schicht von Holz. Die Kosten sollten vom Haus des Königs getragen werden. Was hat dieser Text mit mir heute zu tun? Was hat das mit unserer Gemeinde zu tun? Wir sind ja momentan dabei, eine der Wohnungen, die frei geworden sind, hier im Seitenflügel in zwei kleine Wohnungen aufzuteilen. Und das obliegt so ein bisschen bei mir. Ich zeichne die ganze Sache zu Hause nochmal nach den Plänen und gucke, wie es geht. Und jetzt stand ich vor dem Problem, wie groß müssen die Türen sein, damit du die später gut einsetzen kannst. Kannst du eine 76er Tür, kannst du eine 83er nehmen, kannst eine 101er Tür nehmen. Das kann man schnell nachlesen. Aber wie weit muss das Rohbaumaß sein, damit die Tür nachher noch reinpasst? Kommen wir so, oh, machen wir mal so. Das funktioniert nicht. Das muss richtig klar umrissen sein. Und das wird hier auch nochmal schriftlich gegeben. Einmal hat es Kyros verkündigt und dann als nächstes wurde es nochmal gelesen. Das musste genaue Maße mussten eingehalten werden. Und ich frage mich, was hat das hier mit der Gemeinde zu tun? Die Abmessungen beachten. Ich lese euch einfach mal unkommentierten Text, den Paulus dazu schreibt. Römer Kapitel 12, die Verse 3 bis 8. Denn ich sage durch die Gnade, die mir gegeben ist, jedem unter euch, dass niemand von sich mehr halte, als sich's gebührt, sondern dass er maßvoll von sich halte, wie Gott einem jeden zugeteilt hat, das Maß des Glaubens. Denn wie wir an einem Leib viele Glieder haben, aber nicht alle Glieder dieselbe Aufgabe haben, so sind wir die vielen ein Leib in Christus. Aber untereinander ist einer des anderen Glied. Wir haben mancherlei Gaben nach der Gnade, die uns gegeben ist. Hat jemand prophetische Rede, so übe er sie dem Glauben gemäß. Hat jemand ein Amt, so versehe er dieses Amt. Ist jemand Lehrer, so lehre er. Hat jemand die Gabe zu ermahnen und zu trösten, so ermahne und tröste er. Wer gibt, gebe mit lauterem Sinn. Wer leitet, tu es mit Eifer. Wer Barmherzigkeit übt, tu es mit Freuden. Hier sagt Paulus, jeder von uns hat eine Gabe und die muss eingesetzt werden. Und eine Gemeinde hat dann Mangel, wenn du erst noch einen Gabentest brauchst, um die einzusetzen. Ich habe festgestellt, du kannst Leute haben, die nicht wissen, wie ein Nagel aussieht und nicht, wie man einen Nagel in die Wand haut. Und mit denen kannst du das hundertmal theoretisch erzählen, wie das funktioniert. Die müssen irgendwann mal einen Nagel und einen Hammer in die Hand nehmen, sonst kommt der Nagel nie in die Wand. Im Geistlichen ist das genauso. Wenn du nicht irgendwann mal anfängst, Sachen auszuprobieren, geschieht nichts. So. Wer war am Dienstag im Seminar? Muss ich jetzt nochmal deutlicher werden? Versteht ihr, wenn wir nicht ein Stück in die Praxis kommen, kannst du alles knicken. Vielleicht stellst du nach 10 Versuchen fest, also Prophet ist es nicht. Och, dann komm mal zu mir, ich gebe dir eine andere Aufgabe. Vielleicht muss Martin, vielleicht brauchst du unbedingt ein paar Leute, die in die Turmstraße mitgehen, die am Kotti mit dabei sind. 10. Wer wollte schon immer mal versuchen, wie das evangelistisch aussieht? Da, Kontakt mit Martin. Martin, hier hast du den ersten. 1. Noch ein paar Freiwillige? Nee, das könnte ja peinlich werden, ja, wer opfert. Aber wir müssen glaubensgemäß wieder losgehen. Wenn wir es nicht machen, ihr haltet den Platz hier mehr oder weniger warm und vielleicht werdet ihr irgendwann in die Ewigkeit abgerufen und dann habt ihr zumindest noch so einen Rest von Belohnung. Aber geistlich wachsen kannst du knicken. Die Abmessung beachten. Nebenbei, das Problem sehe ich weniger übers Ziel hinausschießen. Ich denke, es ist einfacher, jemand, der übers Ziel hinausgeschossen ist, ihn runter zu formen auf das richtige Maß, als einen schlaffen Hund zur Yacht zu tragen. Möge der Geist Gottes uns Gnade schenken, dass wir neu hinhören. Und ich komme noch zu einem Punkt, den schaffen wir noch. Die zurückgegebenen Tempelgeräte. Das war für mich spannend, das nochmal zu lesen. Auch das wird noch nochmal schriftlich gegeben. Das hatten die anscheinend noch nicht umgesetzt. Kyros hatte den Befehl gegeben und jetzt wird es nochmal aus der Schriftrolle gelesen. Auch soll man zurückgeben die goldenen und silbernen Geräte des Hauses Gottes, die Nebukadnezar aus dem Tempel zu Jerusalem weggenommen und nach Babel gebracht hatte. Alles soll wieder in den Tempel zu Jerusalem an seine Stätte kommen. Du sollst es niederlegen im Hause Gottes. Ich habe mir gedacht, was sind die Geräte, die in den Tempel gehören? Dankbarkeit, Lobpreis, Freundlichkeit, Sanftmut, Keuschheit. Hier könnte ich wirklich die Frucht des Geistes nochmal nehmen. Das sind alles Gaben, die in den Tempel wieder hineingehören. Und wie oft sind die im Alltag unseres Lebens verschütt gegangen? Und ich gebe euch einen ganz speziellen Teil einer Tempelgabe weiter an der Geschichte der Gemeinde hier. Die Gemeinde ist ja nur schlaffe 80 Jahre alt. Im 81. Lebensjahr bewegen wir uns derzeit. Und sie ist gegründet worden durch Karl Fix. Karl Fix ist als 17-Jähriger freiwillig in den Ersten Weltkrieg gezogen. Mit 21 kam er desillusioniert aus dem Krieg zurück, krank an Leib und Seele. 14 Jahre seines Lebens verbringt er im Siechtum. Der Körper zerfällt immer mehr und mehr, er wird Journalist an der SPD-nahen Zeitung, weil die nie wieder Krieg wollten. Krankheitsbedingt nimmt er Morphium und wird daran süchtig. Als menschliches Wrack kommt er zusammen mit einem Leiter der Mennoniten in Deutschland. Er ist Atheist bis unter die Haarwurzel. Und dieser Mennonit sagt, also mit dir komme ich, ich sage es mit meinen Worten nicht so richtig zurecht, du musst zu einem Evangelisten kommen, und er schickt ihn zu Emil Meyer, der in Kassel zweimal täglich Evangelisationsversammlung hielt. Karl Fix geht in die Versammlung und nach einer Woche wird er berührt und wird geheilt und wird Christ. So, jetzt hätte ich gedacht, der Mann muss jetzt Jüngerschaftsschule machen, muss nach Beröa, muss vielleicht nach Erztal, wunderbarer Name für einen Eisenhüttenmann wie mich. Ja, versteht ihr, es ist wunderbar. Du gehst dahin. Der nimmt ihn mit nach Berlin, der Evangelist, um hier ihn als Pressereferent, weil er konnte gut schreiben, dabei zu haben. Und nach kurzer Zeit stellt der Evangelist fest, ach, Berlin ist jetzt nicht mehr dran. Er geht und er sagt, Karl, du bleibst hier und du wirst die Arbeit weiterführen. Das ist ein Ding, nicht? So, 1934, am 1. Januar, fängt Karl Fix an, mit wenigen Leuten in der Linienstraße in Berlin-Mitte in der Urchristenmission einen Saal zu mieten, und sie machen täglich eine Veranstaltung und beten. Das wächst und wächst, bis im Juni Am 27.06.34 35 Mitglieder und 75 Freunde die Volksmission gründen. Ziel war, dass Menschen gerettet werden. Er hatte die Kraft Gottes am eigenen Leib und an seiner Seele und am Geist erlebt. Und er sagte, die Berufung der Gemeinde ist, dass Seelenrettung die erste Voraussetzung sein muss. Und dann dachte ich mir, was hat uns der Feind geraubt, dass wir das so wenig tun? Ich werde mal ganz persönlich. Ich frage mich, was hat er mir geraubt, dass ich das so wenig tue? Große Klappe habe ich, ja. Ich weiß auch, wie man das Evangelium jemanden andreht, aber warum mache ich das so wenig? Ist jetzt blöder ausgedrückt, andrehen. Weitergeben. Versteht ihr? Was hat uns der Feind geraubt? Sind wir überhaupt noch Volksmission? Liegt es noch auf unserem Herzen? Ich komme noch mal zu unserer Baustelle hier. Da wir keinen Architektenentwurf haben, auch nicht das Riesengeld, einen Architekt zu bezahlen, bis du den dann kriegst, passiert dann auch nichts, also machen wir das lieber selbst. Seit mindestens 14 Tagen stehe ich morgens auf und überlege, wie groß, ich bleibe mal bei dem banalen Beispiel, die Lücke sein muss, damit du später eine 86er Tür einsetzen kannst. Wo setzt du die genau hin? Wie machst du das? Ich stehe morgens auf und überlege, wie kriege ich die Heizung versetzt? Als ich heute Morgen zum Gottesdienst gefahren bin, habe ich gesagt, ich möchte das eigentlich wieder erleben, dass ich zum Gottesdienst fahre und sage, wie kann jemand wieder von Neuem geboren werden in unserem Gottesdienst? Das sind Tempelgegenstände geraubt. Da ist uns was geraubt worden als Volksmission hier in der Gemeinde. Und ich kann das tausendmal hier sagen als Appell, wir müssen mehr missionieren, wir müssen mehr rausgehen. Ohne dass wirklich was hier innen drin passiert, wird es nicht geschehen. Aber irgendwann müssten wir losgehen und müssten nicht ein Programm verfüllen. Wir haben ja Begegnungskirche 2020 ins Leben gerufen. Wir haben den Termin, heute wollten wir uns ja nochmal treffen, verschoben, weil ich habe gedacht, nee, wir müssen noch mehr beten und von Gott genau hören, damit wir nicht einfache Programme aus dem Boden stampfen, sondern seiner Wegweisung folgen. Und ich lese euch ein Stück, was Bruder Fix geschrieben hat, ganz am Anfang. Und er war ein fehlerhafter Mensch wie du und ich. Und irgendwann hat jemand ihm, glaube ich, gesagt, wo Licht ist, ist auch Schatten und bei dir ist viel Licht. Ja, versteht ihr? Wir alle haben unsere Schwierigkeiten, wir sind da nicht fertig. Aber er hat gesagt, oder er hat es in dir geschrieben, in jener Zeit sagten wir, Gott erhört Gebet, wo zwei oder drei eins werden. Und er tat es. Wir sagten, Gott heilt heute noch Kranke und er tat es. Wir sagten, Jesus macht die Gebundenen frei und er hat es getan. Wir sagten, Jesus tauft heute noch mit dem Heiligen Geist und er tat es. Im ersten Jahr des Bestehens der Volksmission besuchten weit über 1000 Besucher die Versammlungen, die täglich stattfanden. Viele kamen, um gesund zu werden und gingen wieder in ihre bisherigen Gemeinde zurück. Ich habe mir gedacht, von Esra möchte ich lernen, wir müssen die Tempelgegenstände wieder zurückholen. Weil was ehrt Gott am meisten, wenn der Schmerzenslohn doch eingebracht wird, weswegen Jesus bezahlt hat und nicht nur, um mich glücklich zu machen. Was verherrlicht ihn denn, wenn Menschen von Neuem geboren werden, wenn Sünde vergeben wird, wenn Kranke wieder gesund werden, wenn die Dämonen wieder weichen müssen? Das ist doch ein Zeichen, was ihn verherrlicht. Und vielleicht nichts gegen den Lobpreis, aber vielleicht ist das noch ein Hammer mehr, was Gott mehr ehrt, als unser Gesang, den wir am Sonntag hier vor uns ausdrücken. Ich möchte das eine lassen, nicht lassen und das andere tun. Versteht ihr, wir müssen uns wieder ausrichten, dass die Tempelgegenstände wieder zurückgeholt werden. Das Volk damals hat über viele Jahre dann wieder nicht so richtig gelebt. Und hier habe ich nochmal eine Freske aus dem Titusbogen in Rom als Bild an die Wand projiziert. Bald 70 nach Christus wurde der Tempel in Jerusalem zerstört und man hat die Tempelgegenstände wieder geraubt. Das kannst du in Rom besichtigen, dieses Bild. Ihr Lieben, solange wir nicht anfangen, das prophetische Wort wieder ernst zu nehmen. Wer war am Dienstag da? Solange wir das nicht wieder ernst nehmen, werden wir die Ermutigung nicht bekommen, die wir brauchen, damit wir das wirklich erfüllen, dass die Tempelgegenstände wieder reingeholt werden. Ich erschrecke fast, was ich sage, weil das hat ja auch was mit mir zu tun. Aber warum haben wir so wenig Mut, vom Evangelium zu schwärmen? Warum haben wir so wenig Mut, zu Jesus einzuladen und laden nur zur Gemeinde ein? Auch wenn die Leute zur Gemeinde kommen, kannst du das ja knicken, wir sind ja so unvollkommen. Und dann wird derjenige vielleicht auch gar nicht begrüßt oder jemand ranzt ihn an. Ist ja mal vorgekommen am Anfang, da gaben draußen welche ein Rauchopfer, Zigarette geraucht, nicht? Und dann geht jemand raus und sagt, so kommst du in die Hölle, wenn du weiter rauchst. Ja? Und dann sind die nie wiedergekommen. Ja, verstehst du, das ist Gemeinde. Das ist Gemeinde. Aber Jesus hätte das nicht gesagt. Jesus hätte gesagt, du sollst der beste rauchende Christ sein, den es in Berlin gibt. Fang mal an. Und dann kommt der Geist Gottes auf ihn und dann sagt er, rauch rein, rauch. Das ist doof. Er legt die Kippen beiseite und wird frei. Vielleicht sollten wir mal über Kaffee trinken und Sucht reden, oder? Ich hätte da noch so ein paar andere Themen. Aber versteht ihr? Das ist Theologie. Wir müssen wieder von unserem Jesus schwärmen können aus Leidenschaft, weil er uns herausgerettet hat. Die Basis muss wieder stimmen. Das lerne ich von Esra. Und ich möchte gerne, dass die Tempelgegenstände wieder reingeholt werden hierhin. Dass wir es wirklich haben, dass Menschen wieder von Neuem geboren werden in jedem Gottesdienst. Und wenn es sein muss, dass wir Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag und Sonntag immer einen Gottesdienst hier mindestens anbieten. Das war in der Berufung, in den Genen der Volksmission so. Das ist unser Gen. Was haben wir uns rauben lassen? Versteht ihr, ich bin extrem, darf ich so plauschen mit euch? Ich bin so dankbar über euch als Gemeinde. Keiner beschwert sich, dass das Foyer immer noch nicht fertig ist, dass wir immer noch teilweise durch Baustelle gehen, dass der ein oder andere Teil abgeranzt ist. Das ist ein hohes Maß an Dankbarkeit. Aber wie viel Zeit geht damit drauf, dass wir darüber nachdenken, wie wir das optimieren können? Und ich bin überzeugt, wir könnten hier einen roten Teppich liegen haben, wir könnten draußen absolut perfekt alles, selbst das Geländer könnte gerade gezogen sein, das draußen steht. Wir könnten alles perfekt haben. Ich bin überzeugt, es bekehrt sich kein Mensch mehr. Ich gucke in die Volksmission in Schwabenland, da ist ja die Kohle ein bisschen dicker gelegt wie bei uns. Da gibt es Häuser, du gehst dann rein und sagst, die darf meine Frau nicht sehen, sonst spricht sie mit mir nicht mehr über Sauberkeit und Ordnung in der Begegnungskirche. Du kommst da rein und sagst, wow. Aber ich will dir was sagen. Da bekehren sich ja auch keine Leute mehr. Und irgendwas stimmt nicht. Irgendwas stimmt nicht. Fast möchte ich sagen, Herr Jesus, wenn du wieder regelmäßig Leute in dein Reich ziehen würdest, will ich gerne auf dieses Gebäude verzichten. Wenn wirklich wieder Menschen befreit werden von Dämonen, von Bindung, will ich lieber auf das Gebäude verzichten. Ich bin dankbar für die Räume, die wir haben dürfen, ihr Lieben. Kein Thema. Aber was ist mit den Seelen, die draußen verloren gehen? Nehme ich das noch ernst? Ich glaube an, ja, hatten wir doch irgendwo vorhin gelesen. Glaube ich das wirklich? Ihr Lieben, wenn wir nicht an diesen Punkt kommen, die Tempelgegenstände wieder zurückzuholen, erübrigen wir uns über kurz oder lang als Gottesdienst. Wenn das nicht in unseren Herzen geschieht, und ihr Lieben, ich kann das nicht von mir aus machen, ich kann das entscheiden, dass es richtig ist, ich kann das alles hören, aber solange ich nicht wirklich kleine Schritte im Glauben gehe, dass mehr hinzugegeben wird von Gott, wird nichts passieren. Wir machen weiter wie bisher. Wir legen tolle Gemeindeprogramme auf, wo man sich nach außen mit entsprechend brüsten kann. Wir sind ja aktiv. Wir haben sogar einen Gebetsraum oben. Es wird nichts passieren. Wer war am Dienstag da? Ich bringe das jetzt rhetorisch rein, aber wenn wir wirklich nicht diesen kleinen Schritt machen, dass wenn du nächsten Sonntag hier reinkommst, du vielleicht zu Hause in deiner stillen Zeit, wenn du dazu gekommen bist, oder wenn du gerade in deine Schrippe reinbeißt oder deinen Kaffee trinkst, dass du dann wenigstens sagst, Herr Jesus, wenn du mich heute gebrauchen willst, dann gebrauch mich nach dem Maß deines Reichtums. Wenn wir nicht anfangen, hier wieder Durst zu haben, Gott spricht, ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. Geh mal in die Sahelzone, wander mal durch die Wüstengegend und treff da einen, der 3 Tage lang nichts zu trinken hatte und lese ihm diesen Vers vor. Der sagt, gib mir Wasser. Aber ich stelle bei mir fest, diesen Hunger habe ich verloren, diesen Durst. Ich arbeite Sachen ab. Was kann ich aus Esra lernen? Das Volk musste das nochmal schriftlich bekommen, was Kyros niedergeschrieben hatte. Die Berufung, die sie hatten, musste nochmal schriftlich ihnen vorgelesen werden. Das musste den Feinden vorgelesen werden, weswegen sie sind. Und dann das Letzte, das spare ich mir im großen Kommentar. Das Gebet für die Obrigkeit. Auch das steht ja in den Versen drin, damit sie opfern zum lieblichen Geruch den Gott des Himmels und bitten für das Leben des Königs und seiner Kinder. Das hatten wir heute schon und das lasse ich. Und komm mit euch zum Abendmahl, zu dem Grundstein, der gelegt ist. Und ich würde uns gerne zu diesem Abendmahl einladen mit der ganz großen Bitte, wenn du Veränderung willst, wenn du wieder willst, dass die Tempelgegenstände wieder zurück in deinen inneren Menschen hineinkommen, wenn du wieder die Leidenschaft haben willst wie bei der Bekehrung, dass du nicht schweigen kannst von dem zu reden, was dir geschehen ist, wenn es wieder so ist wie bei der Geistestaufe, dass du sagst, wow, ich möchte, wenn es wieder nervös in dir hochsteigt, du hättest eventuell ein Wort vom Herrn, aber traust dich nicht. Wenn das wieder werden soll, dann komm und sag, Herr Jesus, ich möchte die Basis widerlegen. Ich glaube, dass du gekommen bist. Ich glaube, dass du mich liebst. Ich glaube, dass du mit mir was anfangen kannst. Ich glaube das, aber bitte hilf mir, dass ich es umsetzen kann. Ich möchte uns herausrufen, mit einem ganz demütigen Herzen zu kommen und zu schmecken und zu sehen, wie freundlich er ist, damit die Veränderung kommen kann, die er für uns vorgesehen hat. Was wäre, wenn wir wieder zurückkämen zum Tempelbau? Nicht zu gucken, was ist eine perfekte Gemeinde, sondern was ist eine missionarische Gemeinde. Nicht zu gucken, dass alles unbedingt immer konform läuft, sondern dass der Herr Jesus verherrlicht wird. In der Nacht nämlich, wo der Herr Jesus verraten war, nahm er das Brot, brach's, sagt, das ist mein Leib, der für dich gegeben wird. So sehr hat Gott die Welt geliebt, so sehr hat er dich geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Und so segne ich dieses Brot. Jesus, wir können über Esra und den Tempelbau viel reden, aber ich möchte sehen, dass du es uns gibst und schenkst. Und während der Leib für uns gebrochen wird, dass wir von deiner Kraftquelle nehmen. Und er nahm den Kelch nach dem Mahl, sagt, das ist mein Bund, den ich mit euch schließe. Ihn gereuen seine Gaben nicht, seine Berufung nicht. Du bist berufen, ein Lobpreiser zu sein. Wenn das versagt ist, dann komm heute und lass dich neu stärken, den Bund neu festmachen, den er mit dir geschlossen hat. So segne ich auch den Kelch, dass er uns zur Kraftquelle wird. Wie immer haben wir hier den Traubensaft, hier den vergorenen Traubensaft und das Brot. Martin, würdest du kommen? Jürgen, würdest du kommen? Sigi, hilfst du? Ach, du spielst vorne, okay. Markus, komm, ich will heute eine Männerriege haben. Drei Männer. Würdest du kommen und das Mahl mit austeilen? Würdest du mitkommen? Hey, du warst schon das letzte Mal dran. Kai, komm. Von uns nicht wiederholen. Du übst für Dienstag. Halleluja, Gott ist gut. Nochmal, wenn du kommst und hast deine Schwäche erkannt, dann komm so, wie ich kommen werde. Sag, Herr Jesus, ich brauche diese Veränderung von dir. Ich brauche das, dass du mir begegnest.